Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuhörer. Ihr könnt uns entweder sehen und hören oder nur hören. Und ja, wir wollen zum Jahresabschluss für euch nochmal die wichtigsten Themen, Spiele, Aufreger und ein paar andere Sachen Revue passieren lassen. Und zusammen mit mir hier in dem Chat sind der Weihnachtsmann, alias Ulrich. Der müsste jetzt eigentlich was sagen, der Weihnachtsmann. Oder winken.
Ho, ho, ho.
Sehr gut, Weihnachtsmann. Und dann haben wir hier noch zwei neue Gesichter, wenn ihr uns per Video zuschaut. Wenn nicht, dann werdet ihr gleich hören, wer das ist. Wir haben nämlich seit diesem Jahr zwei neue Mitarbeiter. Und die werden sich jetzt einfach mal kurz und knackig nacheinander vorstellen.
Hi, ich bin der Steffen. Eigentlich wahrscheinlich für euch Leser dürfte ich nicht mehr wirklich neu sein. Ich bin jetzt auch seit einem Jahr schon bei der M-Games dabei. Und da habt ihr mich schon ständig gelesen, habt schon auf mich geflucht, wenn ihr irgendwie mit Tests nicht zufrieden wart. Oder habt mir zugestimmt, hoffentlich einfach die meiste Zeit, und habt gesagt, das ist ein toller Typ, mach weiter so. Ansonsten dann Lennart.
Ja, hi, ich bin Lennart. Ich bin der neue Volontär bei Cybermedia, der M-Games, jetzt seit Oktober. Und ja, wenn ihr was von mir gelesen habt, dann vielleicht meinen Falconeer-Test oder meinen Amnesia-Test oder so ein bisschen auf der Webseite die Tops und Flops, aber ich bin wohl hier noch das jüngste Gesicht. Dafür ist diese ganze Podcast 2.0-Sache ein bisschen auf meinem Mist gewachsen und ich danke meinen Kollegen, dass sie heute Abend alle die Zeit gefunden haben, da mit mir nochmal über die Spiele des Jahres 2020 zu sprechen. Und ja, da wollen wir mit anfangen, oder?
Wir können zuerst mal noch auf das wichtigste Thema dieses Jahr kommen. Das war für uns alle und auch wahrscheinlich für euch da draußen in irgendeiner Form leider dieses kleine, aber sehr, sehr einflussreiche Virus namens Corona. Und es hält uns ja alle irgendwie im Griff. Und ja, das hat natürlich auch die Branche in irgendeiner Form beeinflusst und natürlich auch uns, unsere Arbeit. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Wir haben in unserem Jahresrückblick in dem nächsten Heft, was diese Woche am Freitag erscheint, auch über die Corona-Auswirkungen in der Branche gesprochen. Und ja, vielleicht will einer der beiden Neuen dazu mal was sagen.
Ja, dann melde ich mich doch direkt dazu Wort. Also das, wie auch das jeden das Ganze betroffen hat, natürlich Corona. Es ist natürlich auch in der ganzen Branche angekommen. Einige haben davon profitiert, andere haben davon eher, mussten die Zeit zu Hause mit Spielen verbringen. Was für manche natürlich wie ein Traum klingt, ist natürlich nicht so toll, auch für viele, die so arbeiten müssen. Ja, und wie es bei uns so ist, haben wir natürlich auch später die Auswirkungen im Büro natürlich auch gespürt. Aber darauf will ich gar nicht zu, wollen wir jetzt nicht direkt zu sehr eingehen, erstmal. Lennart?
Ja, ich glaube, wir haben es allgemein die ganze Spieleindustrie hindurch gespürt. So, es fing ja an mit einer Messe nach dem anderen, wo dann lange noch in der Schwebe war, findet die Gamescom jetzt doch statt, die Köln-Messe will verschieben oder bis es dann irgendwann bei diesem digitalen Event gelaufen ist. Und das war so im Endeffekt der Konsens für alle großen Messen. Die PAX East hat digital stattgefunden, die E3 hat digital stattgefunden. Irgendwie hochspannendes Jahr und teilweise auch interessante und innovative Lösungen gefunden, um damit irgendwie umzugehen. Ich fand zum Beispiel gerade diese diese digital besuchbare Indie-Messe der Gamescom eine sehr coole Lösung, um damit umzugehen, aber das hat natürlich nichts damit zu tun gehabt, was sonst so ist. Und vielleicht auch gerade für jemanden, der jetzt hier frisch reingestartet ist in diese ganze Branche, ist es erstmal Essig mit der Option, irgendwelche Presseevents zu besuchen oder Messen oder sonstiges. Mal schauen, hoffen wir, dass vielleicht zum nächsten Jahr die Messen wieder stattfinden und dass es nicht jetzt einen bleibenden Schaden hinterlassen hat bei den Messen. Ich meine, die Option gab es ja auch oder die Diskussion gab es, ob jetzt das der Todesstoß ist für eine Messe wie die E3 oder ich weiß nicht, wenn da noch einer was hinzufügen will, was glaubt ihr, hat das einen nachhaltigen Effekt auf die Messen oder werden wir nach Corona wieder ganz normal eine E3 haben, wie in all den Jahren davor?
Also ich kann gerne dazu was sagen, vor allem, weil dieses Jahr auch in irgendeiner Form sehr zerstückelt war. Also es gab eben nicht diese ein, zwei, drei großen Veranstaltungen, wie jetzt E3 und Gamescom, die so diese Pfeiler waren, so ein bisschen Mitte des Jahres und dann gegen in Richtung Ende des Sommers. Und dann kam irgendwann das Weihnachtsgeschäft noch mit den Game Awards, wo dann auch noch ein bisschen was passiert ist. Also das war insgesamt dieses Jahr einfach alles sehr zerstückelt. Und ja, die großen Hersteller, die haben dann auch so ein bisschen ihr eigenes Süppchen noch gekocht mit der Vorstellung der neuen Konsolen. Und das war alles so ein bisschen Salami-Taktik-mäßig. Für uns war das relativ schwer, dann irgendwie auch zu berichten. Einerseits, weil wir nicht dieses eine große Ding hatten wie die E3, was einfach so ein schönes, rundes Heft dann immer ergibt in irgendeiner Form. Wir hatten eher immer so ein bisschen was im Heft drin und diese Themen dann wirklich relativ häufig auch auf dem Cover, weil immer wieder was passiert ist, so im Ein-, Zwei-Monats-Rhythmus. Das war eben dann auch der Vorteil, dass wir immer wieder was zu berichten hatten. Aber so dieses eine, wo dann meinetwegen bei den Konsolen sowohl die technischen Daten enthüllt wurden, das Aussehen und dazu noch ein paar Spiele und das Ganze drumherum, das gab es bei dieser Generation jetzt für mich zumindest leider nicht. Ich habe ja schon sehr viele Konsolenstarts mitgemacht und mir war das eigentlich immer so ganz recht, wenn das alles immer so im Block war. So dieses Stück für Stück und wann kommt jetzt irgendwie Microsoft mal ja, aus der Versenkung raus, wann macht Sony, wann sagen die endlich mal was zum Preis oder und so weiter. Und das war alles so ein Hin und Her und irgendwie schlecht zu planen. Und ich weiß jetzt nicht, wie es für euch da draußen war, ob das für euch eher angenehm war, weil so ein stetiger Infofluss war, oder ob ihr das auch irgendwie eher schade fandet, dass es keine einzelne große Veranstaltung gab. Aber für mich persönlich war es so, ich fand es ein bisschen schade, aber ja, vielleicht mag der Weihnachtsmann mal was dazu sagen, wie er denn das fand.
Ich kann nur redundanzieren, das Ganze, weil alle Punkte schon angesprochen wurden. Ich habe keine neuen hinzuzufügen, sozusagen.
Ich finde aber schon tatsächlich zu dem, was du jetzt gerade gemeint hast, aus so einer reinen Konsumentensicht, dieses nicht so ganz Geballte, hat zumindest mal dazu geführt, dass es alles nicht so, ja, auf einen Schlag kam in dem Moment, dass du so, dass teilweise auch kleinere Titel ein bisschen mehr scheinen konnten, als sie es vielleicht gewesen wären zu einer E3-Messe. Ich erinnere mich zum Beispiel jetzt an an die Sony Indie-Präsentation zu ihrem Future of Gaming Event und all diese Sachen haben schon ein bisschen so ein mehr Nachdruck gehabt, als sie es vielleicht gehabt hätten, wenn am selben Abend danach Bethesda noch ihre E3-Konferenz gehabt hätten und die Xbox noch ihre E3-Konferenz gehabt hätten und so weiter und so fort. So gesehen war es natürlich alles ein bisschen konsumierbarer, aber es fehlte halt dieser Happening-Charakter, dieser Event-Charakter als solches, nicht?
Also mir persönlich hat es auch sehr gefehlt eigentlich dieses Jahr, gerade dieser Event-Charakter eigentlich der Veranstaltung. Ich fand es immer am schönsten eigentlich, du hast dich auf den gewissen, auf diesen paar Tage in der Woche hast du dich dann gefreut wirklich und wusstest, jetzt hier kommen gleich große Sachen, die Sachen, worauf du dich zu Weihnachten freuen kannst, worauf du dich aufs nächste Jahr freuen kannst. Das hat alles gefehlt, jetzt gefühlt war alles so, es gab immer ein bisschen etwas, so kleine Infos und dafür mal ein paar kleinere Spiele, aber wenig, wo du das Gefühl hattest, jetzt ist mal was Großes passiert oder vor allem über die Monate verteilt, über die Wochen verteilt, immer wieder. Ich fand das extrem anstrengend, ehrlich gesagt, das auch alles zu verfolgen und aus irgendwelchen Veranstaltungen, die auch meistens viel zu lang waren und die dann 2 Stunden lang liefen, wo dann nur so ein paar kleine Sachen dann immer wieder gekommen sind, wo du gedacht hast, ja, dafür hätte ich jetzt gelohnt, diesen Blog zu gucken. Also als normaler User hätte ich gesagt, nee, also da bin ich froh, wenn mir das irgendjemand zusammenträgt, das Ganze. Also da hätte ich, ehrlich gesagt, gar nicht die Zeit und Lust dafür gehabt, als vor einem Jahr hätte ich mir das nicht angetan, ehrlich gesagt.
Ja, also ich kann das auch, wie gesagt, ich kann das nachvollziehen. Ist wahrscheinlich für den einen oder anderen angenehm gewesen, dass er irgendwie nicht die Nacht durchmachen hat müssen, um dann bei der E3 irgendwie alles zu sehen, alle Videos oder so. Aber ja, muss jeder selbst entscheiden. Was auf jeden Fall noch der Fall war, ist ja, dass das eine oder andere Projekt tatsächlich auch noch verschoben worden ist, also Spieleprojekt oder mehrfach verschoben wurde. Also offiziell, glaube ich, wurde Corona gar nicht mal so häufig als Grund für eine Verschiebung genannt. Aber ich denke mal, dass es für viele Studios und so weiter sehr problematisch war, dann eben auch ins Homeoffice umziehen zu müssen, weil sie vielleicht gar keine andere Wahl hatten. und dann erstmal diese ganze Infrastruktur aus dem Homeoffice aufzubauen, die Kommunikation, die man so zwischendurch mal regelt, einfach wenn man in einem Büro zusammensitzt, dass man mal zu seinem Nachbarn oder sowas geht und sagt, hey, keine Ahnung, wie läuft bei dir die Animationsgeschichte aktuell oder wo hakt es bei dir und so weiter und so fort. Einfach dieses kurze Miteinander austauschen, dass man das alles über andere Kanäle machen muss. Entweder jetzt irgendwelche Videochats oder E-Mail oder was auch immer, was es an allen möglichen Kanälen da gibt. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Auch bei uns ist es ja so gewesen, wir mussten uns auch ein bisschen umstellen. Auch wir haben ja Großraumbüros und bei uns kam ja dann auch die Ansage, ja, es müssen Leute ins Homeoffice und bei uns war es dann wirklich so, dass eigentlich im Büro immer nur zwei Leute sein sollen und die restlichen arbeiten von zu Hause aus. Das waren dann in der Regel drei Leute. Und wir haben das dann in so einem Rotationssystem gemacht, dass jeder, also dass zwei Leute zu Hause sind, einer ist dann im Büro und so weiter und dass das dann einfach durchrotiert. Und dass man so alle zwei, drei Wochen dann mal im Büro ist, je nachdem, nach Absprache auch, damit eben nicht so viele Leute in der Arbeit sind. Auch bei uns war es so, bis man sich da einfach mal so ein bisschen eingearbeitet hat in die Kommunikation und das alles so ein bisschen auf die Reihe bekommen hat. Das war für mich persönlich, auch da ich ja als Chefredakteur den ganzen Kram irgendwie zusammentragen muss und organisieren muss, das war für mich auch an einigen Stellen sehr anstrengend, weil man eben nicht mal kurz zum anderen Tisch rüber rufen kann und sagt, hey, wie sieht's mit deinem Artikel aus? Oder lass uns doch mal über Spiel XY austauschen oder über die Newsmeldung, schlag mich tot, und dass es da einfach in irgendeiner Form so, ja, ein bisschen unkomplizierter abging. Für euch beide ist es natürlich noch problematisch, ihr seid neu dazugekommen und seid genau, wenn man so sagen darf, in die Scheiße reingekommen. Und ja, aber wir versuchen das natürlich zu lösen in irgendeiner Form, aber ich hoffe doch mal, dass ab nächsten Jahr, wenn dann auch die Impfungen bei uns dann mal starten und das alles in irgendeiner Form sich dann entspannt, dass dann vielleicht auch die ein oder andere Messe oder Veranstaltung und so weiter wieder irgendwie mal am Laufen sind und wir natürlich dann auch im Büro wieder regelmäßig zusammenarbeiten können. Also das hat auf jeden Fall schon Vorteile. Ich weiß nicht, wie ihr beiden das seht.
Ja, das hätte ich jetzt recht ähnlich gesagt so, weil ich jetzt davor auch, ich meine, wir hatten selbst, das fing ja schon an mit dem Bewerbungsgespräch, das wir dann auch nur über Skype geführt haben, du, der Martin und ich. Und dann ging es irgendwie so weiter, dass es gar nicht, ich bin jetzt nur gewohnt von meinem Studium noch, ich habe in Mainz sowas mit Journalismus studiert und da war ich mein kuscheliges kleines Studentenfernsehen gewohnt, wo wir davor auch dann vor der Corona-Krise noch regelmäßig Sitzungen hatten und so, und freute mich drauf, dass so ein bisschen aus einer Games-Redaktionsrichtung Richtung zu sehen, und das führte jetzt dazu, dass ich quasi meinen neuen Chef oder meine neuen Kollegen, jetzt mal vom Steffen abgesehen, so, wir wurden dann so ein bisschen der harte Kern, der zusammengeschweißt blieb und die wir uns dann noch zumindest regelmäßig sahen, auf Abstand, jeweils am einem Ende des Großraumbüros, so ein bisschen haben wir dann aber zumindest noch so ein bisschen Austausch gehabt als solches, und ja, ich freue mich jetzt auch drauf, wenn dann hoffentlich dieser ganze Virus irgendwann mal wieder kein Thema mehr ist, dass wir dann wieder einen normalen Austausch haben können und man nicht jedes Mal erst, okay, verdammt, wie ist Ollis Handynummer für zu Hause nochmal, wie kriege ich ihn, dass ich jetzt mal kurz mit ihm ein neues Layout besprechen kann, oder was meint er zu dem Artikel, die Idee, die ich habe. Hoffen wir, dass das alles mal wieder bald wieder in Normalität zurückkehrt.
Ich kann nur sagen...
Ja, ich kann das Ganze auch nur mal so wiederholen.
Ich kann nur sagen, ich fand ja, Homeoffice eine angenehme Abwechslung. Klingt doof, ist aber so. Aber ich habe ja auch 20 Jahre Büroübung. Aber es geht, es hat funktioniert. Offensichtlich haben wir das Heft jedes Mal zustande gebracht. Es ist sicher optimierbar, alles Mögliche, aber grundsätzlich hat Homeoffice, ich behaupte, durchaus auch seine positiven Seiten für alle. Ja, ich würde es gerne nicht komplett abschaffen, aber wir werden sehen, was passiert.
Also aus der Perspektive hätte ich es auch gedacht, dass wir es überhaupt hinbekommen haben, das Heft so auf die Art und Weise zu stemmen, und dass das, ich meine, ich kam natürlich direkt rein, als ihr schon im Homeoffice wart, aber dafür, dass es offenbar eine ungewohnte Situation war und ich trotzdem halt nicht anders kannte, funktionierte dann doch alles relativ reibungslos, und ja, das sind wir glaube ich auch nicht allein. Ich habe zum Beispiel letztes Mal gelesen, Square Enix sagt jetzt nach dem ersten Erfahrung mit Homeoffice, dass man ganz darauf hingeht, dass jetzt Mitarbeiter nach Wahl, glaube ich, bei denen von zu Hause aus entwickeln können für eine gewisse Anzahl an Tagen die Woche. Ich glaube, einige Firmen werden daraus auch ihre Schlüsse ziehen und sagen, okay, wir gehen generell auf Teilzeit Homeoffice oder bieten das einigen Kollegen an. Wie sinnvoll das ist für eine aktuelle Games-Redaktion, weiß ich jetzt auch nicht, aber ist auf jeden Fall interessant. Ich glaube, das wird eine dieser Nachwirkungen sein, die der Coronavirus als solches haben wird, dass solche Lösungen, wenn auch nur teilweise, vielleicht mehr Einzug halten werden in die Büros und Arbeitsplätze Deutschlands.
Ja, Steffen, willst du noch was dazu sagen oder ist damit alles geklärt?
Ich kann es eigentlich auch nochmal wiederholen. Also ich bin ja auch gerade am Anfang hinzugekommen, als es gerade losging mit der ganzen Sache. Und für mich war es dann auch so eine komische Erfahrung, weil ich gerade angefangen habe, mich so, die ersten Events haben noch stattgefunden und dann auf einmal war Schluss. Und dann saß ich alleine im Büro, keiner war da. Und dann, man gewöhnt sich schon ein bisschen dran, dass man da auf einmal, plötzlich hat man das Großraumbüro für sich, aber dafür bin ich ja eigentlich nicht zu M-Games gekommen, um dann da alleine zu sitzen, sondern ich habe mich ja darauf gefreut, dass ich gerade, nachdem ich euch jahrelang selber immer aus Leserperspektive immer nur gelesen habe und da die Gesichter gesehen habe, dass ich jetzt mit euch zusammensitzen kann und auf einmal kann ich auch nur E-Mail mit euch schreiben oder telefonieren in der Regel. Das war echt schade gewesen. Ich bin froh deswegen, dass wir überhaupt noch den Kontakt regelmäßig wenigstens haben. Aber ich freue mich trotzdem auf die Zeit, wenn das wieder vorbei ist, das Ganze, und wir wieder vor Ort zusammensitzen können.
Da hat man einmal das Büro für sich und dann stellen die einen neuen Kerl ein. Ich glaub's nicht. Furchtbar.
Ja, das
ist... Tja, so schnell kann's gehen. Aber lass uns doch mal von diesem nicht so schönen, traurigen Thema weggehen und mal noch, wir haben ja noch zwei, drei Themchen zu besprechen und lass uns doch mal übergehen zu dem Thema dieses Jahres, was eigentlich alles bestimmt hat oder zumindest den Großteil unserer Berichterstattung, und das sind die neuen Konsolen von Sony und Microsoft. Und wie ist denn da euer Eindruck gewesen? Also wir sind ja alle in der glücklichen, das vielleicht noch vorweg, wir sind alle in der glücklichen Position, wir haben alle die Geräte vorher bestellen können, haben sie auch bekommen und sind jetzt nicht in dieser Schleife gefangen, dass wir entweder gar keine Geräte mehr dieses Jahr zu sehen bekommen oder irgendwie in dieser Warteschleife von dem ein oder anderen Elektronikfachmarkt, der sagt, kommt demnächst und dann wird es doch nicht geliefert und so weiter und so fort. Ihr seht hier hinten bei mir den DualSense Controller liegen, also bei mir läuft die PS5 und auch bei den anderen Kollegen ist sie eingezogen und wir haben natürlich auch die entsprechenden Xboxen verfügbar und vielleicht erzählt einfach so jeder mal nacheinander so ein bisschen die Eindrücke oder wie es bei ihm ablief mit der Beschaffung der Konsole und was so die ersten Eindrücke sind.
Also,
vielleicht fängst du an, Leonard.
Also ich glaube, ein Erlebnis, das so ein bisschen diesen Konsolen-Launch PS5 zusammengefasst hat, für mich war die Tatsache, erstmal kriegte ich diese E-Mail vom Fachmarkt, Elektrofachmarkt meines Vertrauens, dass sie mir sagten, du hast das Ding zwar vor 3 Monaten bestellt, aber wir können dir nicht sicher sagen, ob du eins kriegst, obwohl ich es wirklich an demselben Abend noch, wo es dann freigeschaltet wurde, war. Ich meine, das ist ein ganz anderes Thema, dass die ganze Planung der Vorverkäufe auch wieder mal katastrophal schiefgelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz hatte ich dann tatsächlich einen Tag später die E-Mail und durfte meine Konsole abholen im Elektromarkt. Und die Elektrofachverkäuferin sagte zu mir, passen Sie auf, dass Sie da draußen nicht erschlagen werden wegen dem Ding, weil das so heiß beliebt war, dass selbst die wusste, mal schauen, ob sie dich vielleicht auf den Parkplatz hinter die nächste Ecke ziehen und die PS5 abnehmen. Ich bin auch etwas fluxeren Schritt dann Richtung Auto gelaufen und habe dann meine Türensperrung eingeschaltet und dachte mir, okay, jetzt hast du sie, jetzt kann sie dir wegnehmen. Ein bisschen albern eigentlich, aber so ein bisschen fühlt es sich so an. Und ich glaube, es ist echt schade, dass jetzt viele es nicht bekommen haben. Ich denke jetzt auch an diese ganzen Leute, die es zu horrenden Preisen auf eBay weiterverkaufen und die damit wahrscheinlich vielen Kindern und Jugendlichen gerade ihr Weihnachten so ein bisschen wegnehmen, weil stattdessen das Ding für den dreifachen Preis bei eBay an den nächsten Käufer geht. Alles ein bisschen schade und besonders. Ich weiß auch nicht, ob das bei vorherigen Konsolen-Launches so war, so extrem, dass es so ein begehrlicher Gegenstand geworden ist.
Ja, bei mir war es ja so gewesen, ich gehörte zu den Doofen, die nicht einfach direkt bestellt haben, als das Ganze überhaupt bekannt gemacht wurde. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht, dachte, ja, irgendwann wird bekannt gegeben, dass man die Konsole bestellen kann. Ja, Pustekuchen, das ging schon die ganze Zeit los. Zum Glück habe ich ja Kollegen, die auf mich aufpassen. Und der Oliver hat zum Glück schon eine für mich mitbestellt, die ich dann abstauben konnte. Die hat er mir dann dankenswerterweise überlassen. Und ich fühle mich auch so ein bisschen schuldig, fast, dass ich eine Konsole momentan habe. Eine persönliche, weil ich die eigentlich kaum momentan richtig zu nutzen weiß oder kaum nutzen kann, weil ich eigentlich im Büro die ganze Zeit hauptsächlich am Spielen bin. Und da habe ich ja sowieso schon die Bürokonsole zur Hand. Deswegen habe ich manchmal das Gefühl, eigentlich hätte ich sie spenden müssen, wahrscheinlich an jemanden, an einen guten Zweck, an jemanden Bekannten, der sich total drauf gefreut hat, der total scharf drauf ist. Aber irgendwie will ich sie doch selber haben. Gerade die PS5, einfach, die gibt schon einem das Next-Gen-Feeling. Also das ist das, was mir vor allem hängen geblieben ist bei der PS5. Sie gibt mir das Gefühl von etwas Neuem. Das, was ich ein bisschen bei Microsoft vermisse bei den Konsolen, das habe ich bei der PS5 wirklich. Der Controller fühlt sich anders an. Es gibt mir neue Features, die ich mir gerne wünsche. Die Spiele sind vor allem, es gibt neue Spiele vor allem, die wirklich auch grafisch so aussehen, als sind sie neu. Nicht nur irgendwie Bright Memory für die Xbox, was ziemlich leidig ist und auch ein sehr kurzes Erlebnis ist. Und da wäre ich echt froh gewesen. Also da finde ich, bin ich allein dafür bin ich der PS5 dankbar, dass sie jetzt gerade mir direkt wenigstens das Gefühl gibt, ich habe jetzt was Neues, was Cooles. Und ich kann mich auch auf viele coole Spiele freuen bei der PS5. Das weiß ich jetzt schon. Bei der Xbox ist noch sehr lange hin. Man weiß, dass was kommt, aber ja, wie viel im nächsten Jahr wirklich erscheint, das muss man auch erstmal sehen. Vieles wurde verschoben, wird wahrscheinlich auch noch länger verschoben werden.
Also ich sehe bei mir, dass der Lennart eingefroren ist. Deswegen frage ich jetzt mal den Weihnachtsmann. Weil der Weihnachtsmann, der hat ja auf jeden Fall auch alle Konsolen zur Verfügung. Und ja, wie ist denn dein Eindruck von den Konsolen, von den neuen?
Also zum einen habe ich natürlich, um die Abenteuer der Besorgung zu erwähnen, ich habe konsequent vorbestellt bei dem einen großen bösen Laden, der halt auch funktioniert einfach. Bin zum Glück auch mit semi-stressigen Technikhürden zurande gekommen und habe im ersten Anlauf meine Bestellung durchgebracht, sind dann auch gekommen alle, weil ich verweigere mich bei den Elektro-Großmärkten plötzlich aufkommenden, hey, aber bitte schön voranzahlen. Das fand ich nicht so gut, das wollte ich nicht. Aber gut, der Dschungel hat es geschafft. Man hat mir meine Geräte gestellt, ich habe beide, ja. Natürlich die großen Konsolenvarianten inklusive Laufwerk, weil wenn schon, denn schon, da gibt es nichts. Ich muss sagen, gut, die PS4 hat schon neue Spiele, nämlich 10 Jahre alte Spiele in neu. Oder wie alt? 15 Jahre alte Spiele, pardon. Und ein paar Multiplattform-Entwicklungen, was natürlich auch sehr lustig ist, weil wir glauben an Generationen. Aber soll mich nicht stören, waren gute Spiele. Ich persönlich habe auch gedacht, oh, Microsoft, oh Gott, das gleiche Menü wieder, oh mein Gott. Aber gut, es funktioniert, man ist es gewohnt. Und nachdem Sony sich ja die Mühe gegeben hat, so ziemlich jede einzelne Option im Menü entweder zu ändern oder zu verschlechtern, egal wie hübsch das Menü ist und wie schnell es funktioniert, ich möchte eigentlich nicht jeden Handgriff neu lernen müssen. Das finde ich, ist ein bisschen pingelig, ich weiß das, aber ich finde das lästig. Es muss nicht sein. Warum muss ich jetzt anders drücken, um jetzt hier ausschalten zu können? Warum kann ich nicht mehr einfach meine Datentransferliste an der Stelle finden, wo sie vorher war? Warum ist meine Bibliothek so klein? Warum kann ich nicht mehr sortieren? Warum gibt es keine Ordner? Und so weiter und so fort. Es sind halt, klar, ist alles Pissikack, ich weiß, aber es finde ich trotzdem unnötig. Und natürlich als Mensch, der gerne möglichst viel auf einmal Zugriff haben möchte, sind natürlich winzige Festplatten auch nicht gerade der Knaller. Und ja, mal gucken, wann es endlich mal geht auf der PlayStation auch wirklich. Ja, gut, ich meine, SSD, externe Erweiterungen, die kann kein Mensch bezahlen. Da kann man sich auch gleich eine zweite Konsole kaufen. Viel zu teuer. Und dass es momentan nicht mal möglich ist, sein PS5-Spiel wenigstens zu parken extern, finde ich auch ein bisschen kurios. Aber ja, mei, es ist, wie es ist. Es wird sich hoffentlich vieles der Kinderkrankheiten bald erledigt haben. Ich glaube, wir haben ja alle, soweit ich es mitbekommen habe, auch keine PS5 aus der Hölle erwischt, die gefühlt jeder andere Mensch außer uns zu besitzen scheint, wenn man so im Internet ein bisschen mitliest. Aber gut, wir werden sehen. Ich habe diverses gespielt, nicht irgendwo auch nicht so viel, wie man könnte wahrscheinlich, aber ja, man muss ja für die Zukunft gerüstet sein, das bin ich und damit bin ich auch ja, ganz ordentlich zufrieden. Solange nichts kaputt geht, ist gut.
Ja, als Weihnachtsmann hast du natürlich den direkten Rat zum Christkind und dann kannst du natürlich mal die ganzen Wünsche, die du jetzt hast und so weiter, direkt weitergeben. Ja, was Ulrich noch oder der Weihnachtsmann noch angemerkt hat, von wegen PS5 aus der Hölle. Bei mir ist es so, ich nutze, es wurde ja auch angekündigt, groß dieses Feature 3D-Audio bei der PS5 und spiele quasi nur mit einem Kopfhörer über den Controller. Und sobald man das macht, hört man außenrum sowieso nichts mehr. Also ich weiß gar nicht, wie laut meine PS5 tatsächlich ist. Selbst wenn, sie kann nicht so laut sein wie die Vorgängermodelle. Und von daher passt das schon. Aber ja, sie ist wohl ein Tick lauter als eine Xbox Series X oder eine S. Und ja, aber wie gesagt, persönlich stört es mich jetzt nicht so. Und wenn dann mal vielleicht auch die Heimkinoanlage oder sowas läuft im anderen Zimmer, dann hört man sie ja auch nicht. Also ist schon okay für mich. Wollen wir denn noch kurz ein Fazit ziehen? Oder besser gesagt, was ist denn für euch an den neuen Konsolen das Next-Gen-Feature überhaupt für euch?
Also
Vielleicht fängt Alena dran.
für mich ist es eindeutig der neue Controller und diese ganze 3D-Erfahrung des Controllers als solches. Ich glaube, ich habe tatsächlich um diese Mediamarkt-Geschichte, nein, Mediamarkt natürlich nicht oder andere Elektromarktfachmärkte, die Sie hier so hören, aber um diese Elektromarktgeschichte weiterzuhören, tatsächlich habe ich mir zu meiner PS5 dann direkt Spider-Man Miles Morales gekauft. Und das liegt, glaube ich, bis heute unangetastet, quasi noch verschweißt, neben der Konsole, weil ich bisher fast nur Astros Playroom gespielt habe, weil mich dieses Controller-Feature so weggeflasht hat als solches. Also diese Tatsache, diese ganzen Vibrationsmotoren und überhaupt schon diese Vibrationsdemo, wo dir die Konsole den Controller voll macht mit lauter kleinen Robotern und du schüttelst ihn und sie quieken so lustig dabei. Und mit jedem Untergrund fühlt sich auf einmal der Controller komplett anders an. Also ich hatte wirklich Flashbacks, Rückblendegefühle an meine erste Wii damals, wo es genauso eine besondere Erfahrung war, diesen neuen Controller, diese Fernbedienung zu erfahren. Und ähnlich besonders war das Gefühl bei Astro. Und ich hoffe, 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 dass dieses Feature ein bisschen mehr eingesetzt wird als nur bei den paar Sony Exklusivtiteln, die wir dann über die Jahre kommen werden und wir nicht am Ende aus der Konsolengeneration PS5, Xbox Series X rausgehen und wir hatten am Ende fünf Spiele mit dem Controller-Feature. Hoffentlich.
Bei mir persönlich ist es auch der Controller. Also der zeigt, aber im positiven und im negativen Sinne, hat aber auch schon ein paar Momente gehabt, wo ich dachte, gerade die adaptiven Trigger, die können gerade für Online-Spiele sind die Hölle. Also ich habe schon teilweise gerade bei Worms Rumble, als ich es getestet habe, habe ich es direkt ausgestellt, weil ich mich direkt benachteiligt fühlte, gerade weil das Crossplay auch anbietet und du weißt direkt, du hast verloren eigentlich, wenn du es benutzt. Aber ansonsten wenn du offline spielst, Singleplayer-Spiele, kann es eine super Bereicherung sein. Ich habe auch Astro's Playroom, ist ein tolles Spiel, auch abseits von den Controller-Features. Muss jeder auf jeden Fall gespielt haben. Jeder hat Zugang dazu. Sobald er die PS5 bei sich hat, nutzt es und spielt es auf jeden Fall. Das ist toll. Das kann ich nur empfehlen. Bei der Xbox übrigens, die ich auch schon einige Male nutzen konnte, da ist es ehrlich gesagt das Quick Resume Feature, das mich am meisten, was ich am positiv, es klingt wie eine Kleinigkeit, dass ich Spiele direkt wieder reinjoinen kann, ohne erstmal wieder den Startbildschirm sehen zu müssen und so weiter. Aber das macht viel aus. Also finde das ein super Komfort. Also allgemein ist, was die neuen Konsolen ausmacht, ist wirklich, der Komfort ist einfach super gestiegen. Das ist angenehmer, sind die kürzeren Ladezeiten, die sind bei beiden Konsolen jetzt meistens eigentlich super. Es ist sehr angenehm, also Mortal Kombat zu spielen, ohne Ladezeiten zwischendrin zu haben, ein Kampfspiel mal wieder zu spielen. Wirklich einfach nur, pam, du schlägst den nächsten Charakter kaputt und du bist im nächsten Kampf drin, innerhalb von 2 Sekunden, ohne einen Ladebildschirm dazwischen zu haben. Das habe ich gehasst in den letzten Jahren, dass ich wirklich dann teilweise eine halbe Minute lang warten musste oder länger, um den nächsten Kampf zu machen. So, das gerade bei so einem Spiel, das muss nicht sein. Ne? Also da bin ich auf jeden Fall dankbar dafür, dass die neuen Konsolen das hoffentlich zukünftig, dass es nicht wieder nach oben geht dann später bei anderen Spielen, sondern dass es wirklich weiter rapide bergab geht mit den Ladezeiten.
Ja, ich wiederhole jetzt natürlich auch wieder Aspekte, weil natürlich DualSense, habe ich auch gesagt, das hat Sony zwar vorher erwähnt, aber wenn man es erst nicht selber mal ausprobiert hat, kann man es gar nicht richtig einschätzen. Aber auch hier, es kann zu viel sein. Wenn man jemand ist, der gerne mal ein bisschen mehr Rennspiele spielt, und dann nach 3 Rennen meint, es fällt einem der Finger langsam ein bisschen runter, dann könnte man auch sagen, vielleicht ist weniger auch mal wieder doch ein bisschen mehr. Aber klar, das, also auch da wieder muss ich einspielen. Manche Spiele betreiben es, manche Spiele lassen es auch im Spiel nicht abschalten. Das ist natürlich ein bisschen unpraktisch, auch das immer. Grundsätzlich aber ja, es ist schon so, dass man sich jetzt fragen kann, wenn die Performance technisch bei beiden Systemen ungefähr gleich ist, nehme ich es noch lieber für die PS5, weil da könnte es cooler rumblen oder da könnte es sich besser anfühlen oder haptischer halt irgendwie schicker sein. Das ist durchaus der Punkt. Man muss halt gucken, wo es hingeht. Also ich kann auch als eigener Erfahrung, dass bei Sackboy ist es schön subtil, da fühlt es sich cool an. Bei anderen Sachen ist es halt ein bisschen so mit dem Holzhammer, die auf den Zeigefinger draufgehauen, so ungefähr. Aber gut. Quick Resume, muss ich sagen, finde ich sehr spotty, sozusagen. Zum einen bin ich jetzt einfach mal so sag, wenn ich wirklich nicht zwischen 5 Spielen permanent hin und her wechseln muss, dann hat man irgendwie vielleicht den Fokus ein bisschen verloren, aber kann passieren. Dann gibt es natürlich, wenn es halt mal funktioniert, super, wenn es nicht funktioniert, weniger spannend und was aber auch so unangenehme Nebeneffekte, die man so mitkriegen kann, als Heavy User, der gefühlt jeden Tag 15.000 Patches runterladen darf im Backend, also im Hintergrund, sobald ein Spiel im Quick Resume sitzt, wird die Konsole ausgebremst beim Runterladen. Das ist auch so, wo man sich wieder fragt, ich spiele das Ding doch jetzt gar nicht, warum bremst du mich? Aber ja, also es sind alles, ich finde, das sind so, also wenn ich die Konsole anschalte, das Spiel, das ich zuletzt gespielt habe, weiterspielen kann, das finde ich gut. Das funktioniert auf beiden übrigens tatsächlich auch vernünftig. Also es kann auch die PS5, aber dieses ganze Quick Resume, was noch dazu auch internen Festplatten-Speicherplatz frisst, der ja so reichhaltig vorhanden ist bei den neuen Systemen, bin ich ein bisschen skeptisch. Aber gut, ich meine, wird sich alles einspielen. Irgendwann kaufen wir dann alle für nicht mehr ganz absurde Summen mal unsere externen SSD-Platten, wo wir dann 3 Spiele mehr draufbringen als vorher. Ich frage mich übrigens ja auch immer, kann mir gerne jemand erklären, wenn jemand ein stolzer Xbox Series S-Besitzer ist und neben Call of Duty noch mehr wie 2 Spiele auf seiner Platte hat, dann möchte ich gerne wissen, ob sich das gelohnt hat.
Ja gut, zu dem Punkt mit dem Speicher. Ich habe ja auch Call of Duty geladen, aber ich weiß jetzt nicht, wie es bei auf der Xbox ist. Wahrscheinlich geht es da genauso. Auf der PS5 ist ja so, du kannst ja die einzelnen Teile aussuchen, die du downloaden möchtest. Und wenn du jetzt nur die Singleplayer-Kampagne, also das ist das Einzige, was mich aktuell da bei Call of Duty interessiert, die habe ich runtergeladen und das ist dann zum Glück noch überschaubar. Aber klar, das gesamte Paket ist natürlich riesig und da ist man natürlich mit den knapp über 600 bei der PS5 und ich weiß gar nicht auswendig, wie es bei der Xbox ist, aber da ist man natürlich dann schnell am Ende angelangt, das ist klar. Bei mir ist auch so, am meisten beeindruckt mich eigentlich so dieser Zugewinn an Komfort, sprich Ladezeiten, einfach wenn man die Konsole ausgeschaltet hat, man schaltet sie an, wie schnell man dann wieder in einem laufenden Spiel drin ist. Das ist einfach, das ist wunderbar. Das ist fast wie zu alten Modulzeiten. Und da merkt man erstmal, was man in den letzten Jahrzehnten quasi vermisst hat, wo es eben mit CD-ROMs und DVDs und dann Blu-rays und so weiter losging. Wie viel Lebensqualität man dadurch eigentlich gewinnt oder Spielqualität auch in der Form. Gerade auch bei mir, momentan spiele ich Demon's Souls noch, ich hole mir gerade noch die letzten Trophäen und jedes Mal, da stirbt man natürlich auch mitunter bei dem Spiel und wenn man dann sofort wieder anfangen kann, das ist einfach ein Zugewinn an Spaß auch, es ist super. Was auch noch dazu kommt ist, ich meine bei euch ist es ja auch so, außer bei Leonard glaube ich, wir haben uns jetzt für die neue Generation auch mit neuen TVs versorgt und ich habe ja auch in der Redaktion, da haben wir auch ein entsprechendes Gerät bislang ja stehen gehabt, wo wir HDR und so weiter ausprobiert haben, bei den, ich nenne es jetzt mal alten Konsolen, also bei PlayStation 4 und Xbox One. Und mir ist noch kein Spiel untergekommen, was ähnlich gut aussah mit HDR wie jetzt Demon's Souls. Also das hat mich total geflasht. Lag vielleicht auch an der Kombination mit den neuen 4K OLED, den ich mir dafür gegönnt habe für die neue Generation. Aber das ist wirklich, also wenn die zukünftigen Spiele auch so aussehen, in der HDR-Qualität und generell in dieser Klarheit und diese, ich spiele es auch im Performance-Modus mit 60 Frames pro Sekunde, das ist einfach toll. Was ich auch noch erwähnen wollte, ist, ich nutze es zwar aktuell noch nicht, aber ich finde, es ist super angenehm, das im Hinterkopf zu haben. Und wenn man es denn nutzen möchte, die ganzen alten Spiele, sowohl auf der Xbox als auch auf der PlayStation 5, es ist so, dass die zum Großteil grafische und auch Komfortzugewinne bekommen. Und je nach Spiel ist es ein bisschen unterschiedlich, ob da die Entwickler bei den Spielen eine feste Framerate vorgesehen hatten oder ob die nach oben hin offen war und schwanken konnte. Und da ist es so bei den neuen Konsolen, dass die halt zum Großteil dann auch alte Spiele so aufpolieren, dass sie fast wie frisch aussehen. Also wenn man irgendein Spiel, was so, keine Ahnung, zwischen 40 Frames und 50 Frames oder sowas geschwankt hat und jetzt kann man es in gelockten 60 Frames pro Sekunde spielen. Also das ist schon eine tolle Sache. Hätte ich jetzt nicht gedacht, zumal sich ja auch da Sony sehr lang sehr bedeckt gehalten hat, was die Abwärtskompatibilität anbelangt. Aber das hat mich tatsächlich sehr, sehr positiv überrascht. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob noch jemand was ergänzen will. Falls nicht, würde ich einfach sagen, wir gehen zu unserem nächsten Punkt. Und zwar, jetzt haben wir die Konsolen, die Hardware. Wie sieht es denn aus mit unseren Spielen des Jahres?
Ja, wer möchte anfangen? Vielleicht diesmal nicht ich.
Nicht du?
Ich kann auch, wenn keiner will.
Okay, wir haben ja vorher schon besprochen, um die Spannung ein bisschen aufrechtzuerhalten. Wir beginnen reihum bei unserem, wir wollen unsere Top 3 euch kurz erzählen und wir beginnen auch bei dem jeweiligen dritten Platz und steigern uns dann bis zum Platz 1 und dann beginne ich einfach mal und als nächstes ist dann der Weihnachtsmann dran, dann der Steffen und dann der Lennart und dann ziehen wir es auch so durch. Und mein Platz 3 bei den Spielen dieses Jahres ist bei mir Nioh 2. Ist ein etwas schnelleres Souls-like-Spiel mit mehr Action, weniger, ja, wie soll man es denn beschreiben, wenn man es selber nicht gespielt hat. Es ist schneller, es ist nicht so ganz taktisch geprägt, es ist einfach actionreicher als ein Dark Souls oder auch ein Bloodborne. Und das hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Im Prinzip ist es einfach mehr vom Gleichen. Es wurden ein paar neue Sachen hinzugefügt. Ein Wuchtkonter nennt sich das, was ein neues spielmechanisches Feature ist, was ziemlich cool eingebaut ist, sowie ein paar andere Fähigkeiten noch. Und insgesamt ist es ein sehr, sehr rundes, umfangreiches Paket geworden. Und jeder, der den ersten Teil gespielt hat, wird auch mit dem zweiten Teil mit Sicherheit seinen Spaß haben. Kurze Anmerkung noch dazu, nächstes Jahr, Anfang des Jahres, kommt dann auch eine komplette Collection. Wer da dann den Einstieg machen will, der kann dann das erste und das zweite spielen und kann ich nur jedem ans Herz legen. Dann übergebe ich zum Weihnachtsmann.
Ja, ich habe auch interessante Spiele gespielt, hoffe ich, im Gegensatz zu alles nur, was nach Souls-Dings riecht, renne ich weit weg, weil ich möchte mir nicht gestresst werden beim Spielen, ich möchte mich ja unterhalten. Das ist also schon mal ein K.O.-Kriterium, ein Stück weit für mich, und ich habe auch traditionell führe ich keine Top-Listen für mich, sondern muss immer überlegen, was habe ich jetzt einfach gespielt viel und oder gerne. Dann nehme ich halt spontan, was mir einfällt. Deswegen jetzt mein quasi dritter Platz ist, ich habe im, das war noch relativ früh im Jahr, ja, semi-früh, Sakura Wars. Kennt natürlich keiner wieder, außer mir und Thomas Nickel, aber was soll's. Eine Mischung aus...
Doch. Alte taktische Japano-Spielreihe.
Aber erzähl bitte mir. Es ist eben keine Taktik mehr in der Neuauflage. Es ist jetzt ein Kloppy. Also es ist eine Mischung aus Mech-Kloppy, Schießi, nee, Kloppy. Bisschen cheesy. Das ist jetzt auch der schwächere Part, aber der schöne Part ist das Rumgerenne, das mit seiner Truppe plaudern, was visual novelig sehr schön angelegt ist und vor allem richtig gut gemacht ist. Also keine Standbilder, sondern schön, wirklich sehr, sehr ausdrucksstark animierte Polygoncharaktere und mit einem schicken Artstyle. Wirklich war ein richtig schönes Spiel, nicht ultra lang und das war für mich eine schöne. Schöne japanische Unterhaltung. Ich könnte ja, wenn ich die Zeit gehabt hätte, würde sicher Persona 5 Royal irgendwo unterkommen, aber ich kann nicht Monate meines Lebens nur einem einzigen Spiel widmen. Das heißt, kann ich schon, aber nicht zwei spielen. Das andere kommt dann nachher noch. Ja, also Sakura Wars war toll. Und damit weiter nach da drüben.
Mein dritter Platz, der ist ein bisschen, eigentlich könnte man auch, hätte man schon das letzte Jahr schieben können, weil da ging ein Early Access in der Xbox, auf der Xbox. Das ist Deep Rock Galactic. Ist bei mir auch, der musste unbedingt rein, das Spiel auch, weil das ist der einzige Multiplayer-Titel, ist auch in meiner Liste. Und da ich hier auch ein bisschen den Multiplayer- und Core-Part vertrete in der Redaktion, muss ich das einfach nennen. Im Endeffekt, ihr übernehmt einen von vier trinkenden Zwergen. Alle haben eine verschiedene Klasse. Und dann kämpft ihr euch durch Höhlenformationen gemeinsam mit diesen Zwergen und schießt haufenweise Käferblatt. Vergesst Left 4 Dead, World War Z und den ganzen anderen Scheiß. Spielt Deep Rock Galactic. Das ist aktuell das beste von dieser Art von Multiplayer-Spiel, von diesen Ego-Shootern, die ich bisher gespielt habe. Da macht dieses ganze Konzept mit den prozedural generierten Welten, wo ich immer wieder durch neue Höhlen kämpfe, macht total Sinn. Es fühlt sich nie aufgebraucht an. Es ist immer ein neues Erlebnis. Es kommt immer ständig neue Situationen. Und die Entwickler sind weiter am Patchen und Patchen. Es gibt immer neue Updates. Und die haben super Kommunikation. Also das kann man, sollte man auch unbedingt unterstützen, dieses Spiel. Also es kann gar nicht genug gespielt werden. Und es hat auch immer, ihr findet immer neue Mitspieler auch auf den Servern. Es wird auch von vielen Leuten immer weiter gespielt. Kann ich nur empfehlen. Also wenn ihr irgendwie Ego-Shooter mögt und ein bisschen auch ballern auf irgendwelche Viecher, dann Deep Rock Galactic.
Und eine Xbox habt.
Natürlich. Okay, dann Lennart.
Ja, ich möchte eigentlich bei dem einhaken, was Ulrich gerade gesagt hat, von wegen sich stressen lassen beim Spielen. Da habe ich nämlich dieses Jahr dann die Vorzüge von kennengelernt. Nicht, weil ich Dark Souls angefangen habe, das brauche ich auch heute nicht mit einem 10 Meter langen Pfahl anfassen. Aber mein erster Test jetzt auch für die Maniac, die M-Games, und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der eigentliche Grund, warum es auf meinem Platz 3 gelandet ist, ist Amnesia Rebirth, der jetzt mittlerweile, ich glaube, dritte, je nachdem, ob man das komische Add-on noch mitzählt vom ersten Teil, der dritte Teil der Amnesia-Horrorspielreihe von Frictional Games, die dieses besondere Feature hat, dass sie, dass allein die Dunkelheit schon zum Feind wird, weil ihr euch nur mit Lichtquellen davor bewahrt, eure Spielfigur, dass sie vor Angst wahnsinnig wird und den Paniktod stirbt. Zumindest ist es in Amnesia Rebirth so. Und als mein erster Test war das erste Mal, dass ich jetzt auch ein Videospiel gespielt habe mit der Zeit im Nacken und verdammt, nächste Woche muss der Test fertig werden. Und ich glaube, ich habe es an vier sehr stressreichen Abenden durchgespielt und jedes Mal aufs Neue war ich wieder komplett in Panik versetzt, wenn wieder die nächste Wegrennsequenz vor dem nächsten großen Monster stattfand oder wieder mir das verdammte letzte Streichholz ausgegangen war, damit ich den Rest des Ganges ohne Licht vergehen kann. Also das ist eine Art von Panik- und Horrorerfahrung, die ich vorher noch nicht so gemacht habe und die ich wahrscheinlich auch abgebrochen hätte, wenn es nicht geheißen hätte, Lennart, du musst das jetzt machen. Und nee, wirklich eine außerordentliche Erfahrung vom Spiel. Ich habe jetzt teilweise Kritiken gelesen, die das im Vergleich zu den anderen Teilen zuvor, Amnesia 1 und Amnesia Machine for Pigs, nicht so gut fanden. Aber als jemand, der diese Horrorspiele, diese Sorte von Erfahrung vorher noch nicht gemacht hat, fand ich das einen hervorragenden Eindruck. Auch weil es eine ganz nette Geschichte als solches hat. Ihr spielt nämlich als Hauptcharakter Tazi Trianon, eine französische Archäologin. Und es beginnt eigentlich damit, dass ihr nichtsahnend unterwegs seid in den 30er Jahren zu einer archäologischen Untersuchung irgendwo in, ich glaube, Algerien ist es oder sowas. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Euer Ehemann nebendran hat schon Panik vor den Turbulenzen im Flieger und euer Flugzeug stürzt ab. Ihr wacht auf und die ganze Besatzung ist weg. Und von nun an heißt es, okay, findet euren Ehemann wieder, findet raus, was passiert ist und warum ihr euch seltsamerweise an manche Orte in dieser gruseligen Welt erinnern könnt und was dieses verdammte, mysteriös glühende Armband an eurem Arm macht, das offenbar in der Lage ist, Parallelwelten zu öffnen. Es ist sehr abgedreht und die Geschichte gewinnt wahrscheinlich jetzt auch keine Preise für Originalität. Da wird ganz viel zusammengemischt von Horror-Klischees, was da ist, aber das fügt sich alles zusammen zu so einer intensiven atmosphärischen Erfahrung, dass das auf jeden Fall irgendwie auf meinem Platz 3 landen musste dieses Jahr.
Gut, dann mache ich weiter mit meinem Platz 2. Der geht dieses Jahr an ein Next-Gen-Spiel, und zwar an Demon's Souls. Oh, Überraschung. Das ist nämlich, ich habe es ja schon ein paar Mal auch im Heft erzählt und die Leute, die hier sind, die wissen es ja sowieso schon, aber ich habe mich ja mehr oder weniger fast rückwärts durch den From Software Katalog gearbeitet, begann mit Bloodborne und ging dann über Dark Souls und über Sekiro und jetzt dann Demon's Souls zurück und jetzt bin ich eben angelangt bei dem Spiel, was das Ganze irgendwie gestartet hat vor 10 Jahren, gut 10 Jahren und spiele es jetzt in der wunderschönen Version, die Bluepoint Games programmiert haben, das Remake und bin ja hin und weg und es hat mehr Ecken und Kanten als die Nachfolger. Es ist an der einen oder anderen Stelle auch nicht ganz so rund. Was man auch noch merkt, ist, dass das Boss-Design noch nicht auf dem Niveau war, das sie dann mit Dark Souls oder Dark Souls 3 auch erreicht haben. Oder mit Bloodborne. Und ja, insgesamt ist es trotzdem eine tolle Erfahrung und dieses typische Gefühl von, du wirst in eine Welt reingeschmissen und du weißt nicht, was los ist und du gehst irgendwie ein paar Meter und dann stirbst du gleich das erste Mal, weil ein Riesenviech kommt, was eine übergroße Leiste hat. Und dann arbeitest du dich weiter vor und ja, erkundest so Stück für Stück die Geheimnisse dieser Welt. Und das ist einfach ein ganz tolles Erlebnis. Was auch noch ganz anders ist im Vergleich zu den Nachfolgern, es ist keine zusammenhängende Welt, sondern es sind 5 einzelne Bereiche, die man auch einzeln anwählen kann, die dann wieder unterteilt sind in verschiedene Abschnitte. Und es ist vielleicht für den einen oder anderen sogar der leichtere Einstieg, weil man sich da ein bisschen besser auch zurechtfindet. Und man jederzeit auch sagen kann, okay, ich komme jetzt hier in Welt 1, 3 oder sowas, komme ich nicht weiter. Dann mache ich einfach mal mit 2-1 weiter oder mit 3-1 und irgendwie wird es dann schon weitergehen. Ich kann meinen Charakter leveln, werde stärker und dann komme ich irgendwann wieder zurück. Und dann werde ich die ganzen Leute, die mir in Welt 1, 3 den Hintern aufgerissen haben, denen werde ich dann zeigen, wo der Hammer hängt. Und ja, ich bin jetzt fast komplett durch. Mir fehlen, glaube ich, noch nicht 3 Trophäen oder sowas. Da bin ich gerade am Genießen im New Game Plus. Das ist vielleicht noch eine wichtige Info für die Leute, die auch die Spiele kennen. Es ist ja so, man spielt es einmal durch, dann geht es ins New Game Plus und dann Plus und dann Plus Plus und so weiter und so fort. Und hier ist der Sprung von dem normalen Spiel ins New Game Plus extrem groß. Also mir ist das normale Spiel zu leicht gewesen und jetzt im New Game Plus ist es eigentlich schon fast ein Tick zu hart an der einen oder anderen Stelle. Aber da merkt man vielleicht noch, dass damals so diese, ja, einfach noch nicht alles so fein austariert war, wie das From Software dann später auch geschafft hat. Und ja, das ist mein Platz 2 und kann ich nur jedem empfehlen, auch wegen der super Grafik, der super Akustik und einem ganz, ganz tollen HDR-Modus, der wirklich momentan für mich alles andere in Schatten stellt. Und damit weiter zum Weihnachtsmann.
Ja, ich spiele auch immer noch lieber Spiele, wo ich mich nicht stressen muss mit, aber darf ruhig ein bisschen was passieren, deswegen ist mein Spiel, es ist auch noch ganz frisch und schön und toll, leider nicht unbedingt auf der, was heißt leider, es war halt nicht auf der Plattform, auf der man es erwartet hätte, nämlich für mich Yakuza Like a Dragon. Das neueste Yakuza, das 7., was bei uns natürlich nicht mehr 7 heißt, sondern eben Like a Dragon, weil ja ein Neuanfang, wie man so will, weil ja nicht mehr Kiryu die Hauptfigur ist, sondern der Ichiban. Ein ganz anderer Typ mit einer sehr lustigen Frisur, was auch ungefähr jeder NPC im Spiel mindestens einmal erwähnt, der auch vom Typus her sehr viel offener und nicht so furchtbar ernsthaft und deprimierend und schicksalsgeplagt und suchst dir aus. Also jedenfalls ist es halt einfach ein neues Yakuza, mit, wo auch mehr Gruppendynamik wichtig ist und vor allem neue Umgebung auch. Man rennt zwar auch mal in Kamurocho rum, aber man kommt vor allem ist mal woanders unterwegs und einem neuen Kampfsystem. Also nicht mehr rumgerenne und alles auf die Fresse hauen, was einem begegnet oder was heißt jetzt freiwillig, weil es in der Mission stattfindet oder durch eine Zufallsbegegnung, sondern nein, jetzt gibt es Rundentaktik, wie man so will. Partybasierte bis zu 4 Leute in der Party und man wählt rundenweise, gibt man Anweisungen wie halt in einem Rollenspielkampf, was total absurd klingt, vor allem weil sich die Charaktere auch dauernd bewegen und sich dadurch die Situation permanent verändert ein bisschen, was auch durchaus Einfluss auf die Kämpfe hat. Aber es spielt sich einfach richtig rund richtig toll. Es hat auch eine Autofunktion, was ich sehr, sehr praktisch finde. Also es war genau das, was ich wollte von dem Yakuza. Frischer Wind, viele schöne Sachen, neue Charakter, ganz viele Nebentätigkeiten, von denen einige wirklich sehr lustig und frisch und neu sind. Das Einschlafen gegen die Schlafschafe im Kino zu kämpfen, das ist einfach knuffig. Das macht Spaß. Und schön lang, schön viel Umfang und technisch auch auf der. Das ist ein Spiel, wo mich die Next Gen quasi beglückt hat mit 60 Frames und bei einer respektablen Auflösung auf der Xbox Series X. Und ja, demnach habe ich es dabei weitergespielt und es war einfach toll und ich würde es jedem ans Herz legen, der jetzt auch endlich mal gefälligst anfangen sollte, Yakuza zu wertschätzen. Und nachdem ja die PS5-Version noch ein paar Monate auf sich warten lässt und man die Spielstände dann nicht übernehmen kann, vielen Dank, Sega und oder Microsoft, wer da dann im letzten Endes wirklich schuld ist für diese Exklusivität und diese technische Hürde, nenne ich es jetzt mal, ist halt Xbox ein ganz guter Anlauf. Also es ist mit Sicherheit das, was auf meiner Xbox bis dato am meisten gelaufen ist. Also meiner Next-Gen-Xbox. Und ja, ich finde es toll, hat sich gelohnt, anschauen. Zack, zack, und weiter geht's bei Steffen.
mein Top 2 ist in diesem Jahr das Indie-Spiel, also mein persönliches Indie-Spiel des Jahres, und das ist Hades. Im Endeffekt gerade Hades, also Super Giant Games, die haben ja schon seit mit Bastion, Transistor, mit Pyre, haben so wundervolle Spiele abgeliefert, die wirklich beeindrucken. Allein das Art-Design von diesen Spielen ist immer super top-notch. Und jetzt mit Hades haben sie wirklich das beste Spiel abgeliefert, was sie bisher abgeliefert haben, wirklich. Im Endeffekt, ihr seid der Sohn von Hades und wollt euch aus der Hölle rauskämpfen. Macht ihr Top-Down, beziehungsweise ISO-Perspektive, kämpft ihr euch einfach, metzelt ihr euch durch Horden von Toten, Untoten, was auch immer. Kann ich gar nicht genau sagen. Aber es spielt sich fantastisch. Also ich habe schon extrem viele Roguelikes, ich habe sie testen müssen, ich habe schon freiwillig sehr viele Roguelikes gespielt, aber es gab keins, was ich bisher so gut gesteuert hat zum einen, was wirklich direkt, die Steuerung ist super, ihr habt immer die volle Kontrolle, jeder Durchlauf spielt sich anders, könnt ständig irgendwelche Segen aussuchen, die euren Spielstil verändern und das macht super viel Spaß, also ich bin, keine Ahnung, wie oft ich gestorben bin, ich habe sehr lange gebraucht, bis ich dann den Endgegner gelegt habe, bis es dann wieder von vorne losging. Und ich habe mich richtig drauf gefreut. Ich habe mich richtig drauf gefreut zu sterben in dem Spiel. Also, weil es, was toll, was nämlich Hades auch macht, ist im Gegensatz zu anderen Roguelikes, du kriegst ständig neue Story-Elemente. Du kriegst ständig, die Erzählung geht ständig weiter. Alle nehmen Bezug auf das, was du vorher erlebt hast. Du kriegst ständig neue Story-Fetzen und denkst eigentlich, irgendwann wiederholt sich es doch, aber es geht ständig weiter. Auch nach 20 Durchläufen kriegst du ständig noch neue Story-Fetzen erzählt, kriegst fürs neue Dialoge mit den Charakteren. Es sieht auch wieder so wundervoll aus, einfach dieses Spiel. Also außer ein paar kleine Minimarkt, die das Spiel hat, vielleicht noch ein paar mehr Endgegner könnte es gebrauchen, aber ansonsten top. Also da, ich hoffe, dass da noch weiter Content, ehrlich gesagt, kommt, dass sie es nicht abgeschlossen haben, sondern vielleicht noch irgendwelche Story-Add-ons folgen, weil ich einfach so viel Spaß dran habe, dieses Spiel zu spielen. Also obwohl ich es schon mehrmals durchgespielt habe und auch immer wieder auf den verschiedenen Schwierigkeitsgraden mit mir immer wieder schwerer mache, aber ich habe immer noch Lust darauf. Und das ist genau das, was ein Roguelike machen sollte. Das perfekte, ist dann momentan fast das perfekte Roguelike für mich. Und daher Hades.
Ja, sehr schön. Ich glaube, ich schließe mich in meinem Platz 2 so ein bisschen in Ulrichs Richtung an. Er hat es gerade auch schon genannt, Persona 5 Royal wäre mein Platz 2. Was ein kleiner Cheat ist, weil es ja eigentlich nur die aufgebohrte und hübschere und inhaltsgehaltvollere Variante von Persona 5 ist, das glaube ich schon letztes Jahr rauskam. Aber es ist tatsächlich das eine Spiel, was ich dann neben den Tests, die ich für die M-Games schreiben durfte, immer wieder mal ausgepackt habe. Ich musste leider am Anfang erstmal feststellen, verdammt, man kann seinen Spielstand nicht übernehmen. Das heißt, meine, ich glaube, 20 Stunden oder 30 Stunden, was bei Persona, wie wir alle wissen, leider gar nichts ist in der ganzen Story und im Gegrinde, was da noch kommt. Aber die konnte ich mir auf jeden Fall, die sind im Schornstein aufgegangen. Und so habe ich das Spiel zu Beginn meiner Arbeitszeit hier wieder neu angefangen. Und mich eigentlich wieder komplett neu verliebt in die ganze Geschichte, weil dieses Rollenspiel, glaube ich, wie wenige andere so von seinen Figuren lebt, davon sich reinzudenken in all diese verschiedenen Auseinandersetzungen und diese ein bisschen durcheinander gewürfelte Truppe der Phantom Thieves, ob das jetzt der hitzköpfige, ehemalige Wettlaufstar Ryuji ist, der irgendwie immer mit den Autoritäten aneinander gerät, aber eigentlich so ein gutes Herz hat und immer missverstanden wird. oder ob das die High Society Königin An ist, die als solches unter diesem Image zu leiden hat und wo alle so ein bisschen diese Fassaden von sich abbrechen. Das hält das Spiel ja auch immer wieder ein bisschen plakativ auf, wenn sie dann in ihre Super-Modi schalten und quasi sich ihre Masken, ihre gesellschaftlichen Fassaden vom Gesicht reißen und der Mensch werden, der sie eigentlich sind, nämlich in dieser Welt der Schattenpaläste, die coolen Phantom Thieves, die eben das Böse besiegen. Das ist schon eine Geschichte, die wirklich immer wieder als neues Fessel, wo ich auch immer wissen wollte, wie es weitergeht. Das alles gepaart mit so einem fast schon Pokémon-mäßigen Sammelfeature, wo man eben seine Gegner, die man im Spiel bekämpft, als Personas, als Geister, um sie später wieder zu beschwören, einsammeln kannst. Und zwar nicht, indem man einen Pokéball auf sie schmeißt, sondern indem man sie mittels Dialog- und Textfeldern überzeugen muss, sich einem anzuschließen, was auch wieder grandios witzig geschrieben ist, auch wenn es sich wiederholt irgendwann mal, weil es halt nur eine gewisse Art von Typen von Dialogen gibt und irgendwann kennt man dann mal so, weiß man bei einem, okay, da muss ich jetzt das und das antworten, damit er mir folgt, aber all das klickt sich wieder rein und man ist, glaube ich, sofort wieder in diesem Alltag des japanischen Schülers angekommen, sobald man die Konsole eingeschaltet hat. Und das ist auch deswegen so ein absolut gutes Spiel zum Runterkommen, wenn man nur mal vielleicht eine Stunde oder zwei grinden will oder eben dann doch mal wieder einen Tag lang spielt. Ja, deswegen Persona 5 Royal, mein Platz 2 und ich glaube, ich bin am Ende nicht traurig drum, dass ich jetzt dann doch die Extended-Fassung mit Royal gespielt habe, statt weiterhin meine alte Fassung von Persona 5 zu spielen.
Wunderbar, dann sind wir ja schon bei unserem Spiel des Jahres angelangt, beim Platz 1. Bei mir ist es so, dass es nicht nur das Spiel des Jahres ist, sondern für mich ist es auch das beste Spiele-Gesamterlebnis, was ich bislang in meinem Leben hatte. Und das sagt natürlich schon einiges aus. Ja, das ist bei mir The Last of Us Part 2. Und das habe ich zusammen mit dem Tobias getestet. Und er fand es jetzt nicht ganz so herausragend und mega genial wie ich. Aber wir haben natürlich trotzdem eine Monsterwertung vergeben. Also ich hätte es höher gewertet, wenn ich alleine gewesen wäre. Aber es ist eigentlich in jeder Beziehung für mich das Videospiel, was wahrscheinlich auch die nächsten 10 Jahre oder sowas immer noch den, sind jetzt große Worte, aber ich denke mal, dass es darauf hinauslaufen wird, dass, was auch die nächsten 10 Jahre des Videospielbereichs definieren wird und in dem sich sehr, sehr viele Spiele auch messen lassen müssen, was Inszenierung, Storytelling, überhaupt die Storyqualität, die Themen, die man da aufgreift, wie man sie behandelt, alles, die Spielbarkeit, Grafik, Sound, alles wirklich herausragend und für mich war eigentlich, ja, es gab nicht wirklich einen Kritikpunkt bei dem Spiel für mich und ich will jetzt auch gar nicht weiter irgendwie groß spoilern oder irgendwie auf die Diskussionen eingehen, die es um dieses Spiel herum gab. Ich finde, das sollte jeder ausprobiert haben, um sich dann selber eine Meinung zu bilden. Und die Kenntnis des Vorgängers wäre auch nicht verkehrt, weil man dann erst die Figuren, die darin vorkommen, so richtig ins Herz schließen kann und auch die genauen Hintergründe und so weiter tatsächlich noch detaillierter gezeigt bekommt und teilweise auch bestimmte Sachen selber spielst, die dann in Teil 2 eine Auswirkung haben. Teil 2 kann man auch ohne Teil 1 gespielt zu haben genießen, allerdings fehlt dann eben einem so ein bisschen diese Tiefe, was zwei Hauptfiguren anbelangt und das wäre schade, wenn man diese Perspektive nicht durchlebt hätte. Genau, wie gesagt, nicht nur mein Spiel des Jahres, sondern das Spiel überhaupt und vielleicht hat ja der ein oder andere hier auch noch dieses Jahr so ein glorreiches Erlebnis gehabt wie ich. Und damit gebe ich weiter zum Weihnachtsmann.
Ich möchte mich ja nicht stressen und deprimiert sein, wenn ich spiele, wie ich immer wieder gerne sage. Deswegen ist mein Platz 1 natürlich das Wohlfühlspiel schlechthin, was kurioserweise auch noch von Nintendo ist, wo ich ja eigentlich sonst nicht so unbedingt wie mit der Muttermilch aufgesogen, Klempner Mützen in meinen Blutadern drum fließen oder sonst irgend so ein Scheiß.
Ja, schade.
Also Animal Crossing New Horizons natürlich. Das ist einfach toll. Ein schönes Spiel, ein eigentlich total banales Spiel. Ich habe halt meine Insel, auf der wohne ich, auf der vertreibe ich mir die Zeit. Es ist, wobei ich ganz angenehm fand, dass der Anfang der ersten paar Wochen durchaus aufgabenbasiert sind, indem man quasi durch alle Facetten geführt wird und seine Insel aufbaut, um dann Einwohner anzulocken und das große, wie soll ich sagen, Einweihungshighlight. Und dann ist Schluss und dann macht man halt nichts mehr, außer halt vor sich hinleben und die gelegentlich saisonalen Erlebnisse, wie jetzt Sommer, Feuerwerke, Ostern, Weihnachten steht jetzt dann an, Halloween war natürlich und so weiter und so fort. Und natürlich Tierwelt für das Museum sammeln und also es gibt unendlich viel zu tun, wiederholt sich natürlich im Laufe der Monate dann schon irgendwie, muss ich zugeben, jetzt sind es ja doch schon fast 9 Monate inzwischen, wo man sich damit verlustieren konnte. Es kam ja auch zum perfekten Zeitpunkt quasi, so nach dem Motto, jetzt sind die alle daheim, dann geht halt auf die Insel. Ja, und es sieht super putzig aus, könnte natürlich, würde ich mal auch wünschen, als doch durchaus Technikmöger, dass es ein bisschen eine bessere Bildrate hätte, so 60 wären schon cool und überhaupt, aber gut, es ist halt ein Switch-Spiel, ne? Aber immerhin kann man es dann auch auf dem Mobil gut spielen. Da gibt es ja andere Sachen, die man auf Mobil nicht spielen sollte, also man ist wahnsinnig. Aber gut, solche Leute gibt es ja offensichtlich genügend. Nein, es ist toll. Ich habe viel zu viel Zeit inzwischen da rein investiert. Es ist so mein Spiel, so nach dem Motto, soll ich jetzt was Tolles, Anspruchsvolles, technisch Wertiges spielen oder hey, soll ich nicht mal gucken, ob jetzt meine roten Rosen endlich gewachsen sind oder ob jetzt die Züchtung der blauen Rose geklappt hat oder ob ich ein paar Fossilien finde oder ob meine Nachbarn, was haben sie denn heute zu erzählen, und schon ist wieder die Zeit vergangen. Und ja, nein, also ich habe Animal Crossing vorher nie gespielt und im Nachhinein finde ich es ein bisschen doof, weil zurückgehen zu den anderen Teilen ist auch schwierig, weil das ist halt einfach der rundeste und schickste und für mich zugänglichste Teil. Ich habe es probiert mit dem 3DS zu spielen, da waren so viele Sachen, die mich genervt haben, da bin ich doch wieder zurück zu meiner Switch gegangen, aber das ist halt einfach mein Zeitfresser, ich bin auch für solche Sachen anfällig, aber zum Glück ohne Geld ausgeben zu müssen, jenseits des Erstkaufs natürlich, und nein, das ist toll, ich würde fast sogar sagen, dafür lohnt sich eine Switch auch. Tja, jedenfalls mein Spiel und ich bin immer noch damit befasst und an Preis und Leistung oder Preis und verbrachte Zeit, ich glaube, das werde ich so schnell nicht mehr einholen mit irgendwas. Und ja, der nächste bitte.
Ja, mein erster Platz ist auch ein Wohlfühlspiel, aber ich bin nicht so der Fan davon, jeden Tag immer dasselbe zu machen und ständig immer wieder auf dieselbe Insel zu kommen und dann dieselben Arbeiten zu erledigen. Mein Wohlfühlspiel ist Ori 2, Ori and the Will of the Wisps, der Nachfolger zu Ori and the Blind Forest. Und es gibt wahrscheinlich kein Spiel dieses Jahr, egal ob Last of Us und was alles, das sieht alles toll aus, ja, aber wirklich wunderschön ist Ori 2. Also es gab kein Spiel, bei dem ich jemals so viele Screenshots gemacht habe, was so toll aussieht. Es schließt direkt an den Vorgänger an, die Story. Und ihr seid wieder mit Ori unterwegs, mit dem kleinen, fälligen Geisterwesen. Und im Metroidvania-Style springt ihr durch die Welt, erkundet sie, trefft viele tolle Gestalten, wundervoll. Der Soundtrack, also es gibt wirklich nichts, ich habe nichts Besseres gehört dieses Jahr. Das ist einfach wunderschön, wie ein Disney-Film, wie Pixar, auf dem höchsten Niveau. Ich mache es immer noch gerne an, ich habe es jetzt gerade erst wieder die Xbox Series X optimierte Fassung gespielt, einfach angemacht, man ist direkt wieder drin, es ist butterweich, alles, die Umgebung, sehen alle toll aus, egal ob Wasser, Wälder. Ich könnte mich in dieses Spiel, ich wünschte, es hätte noch 3-4 Add-ons gekriegt und würden noch einen dritten Teil, einen vierten Teil. Ich glaube, ich würde es immer wieder spielen. Also, wenn da genauso wäre, du bräuchst mir gar nicht viel geben, sobald es wieder so toll aussieht und so einen tollen Soundtrack hat und wieder so schön erzählt ist, das Ganze will ich immer. Also, das, wie gesagt, das ist dieses Jahr, es ging für mich nicht besser. Also, ist wieder ein Xbox-Titel, wieder Xbox. Inzwischen gibt es den auch für die Switch zum Glück, deswegen können auch Nintendo-Besitzer in den Besitz kommen und sich dieses Erlebnis gönnen. Das sollten sie auch, meiner Meinung nach. Also, das ist wirklich wunderschönes Spiel. Das ist mein Platz 1.
Lennart? Ja, vom Indie-König Steffen jetzt zu meinem Platz 3. Und da hat es Olli, glaube ich, gerade schon angeteased kurzzeitig. Auch mein Platz 3 ist und muss sein Last of Us Part 2. Ich habe tatsächlich... Last of Us Part 1. Nee, Moment, was?
Platz 1.
Nee, du hast Platz 3 gesagt.
stimmt, ja, das macht keinen Sinn. Also, wie gesagt,
nein.
Also mein Platz 1 muss und ist Last of Us Part 2. Weil, zum einen natürlich aus all den Gründen, die Olli bereits genannt hat, deswegen würde ich aber noch ein paar andere Sachen aufzählen oder vielleicht, weil du es auch schon gerade anerwähnt hattest, dass man das am besten als Gesamterlebnis spielt, indem man die Vorgängerteile kennt. Ich habe tatsächlich die Zeit zwischen meiner Bachelorarbeit und dem neuen Job hier genutzt, um am Stück nicht nur Last of Us 1, sondern auch den DLC Left Behind durchzuspielen und danach direkt in Last of Us 3, Last of Us 2 hineinzustarten. Und das war halt wirklich dann auch eine Erfahrung, wo ich von Anfang an Ellies und Joels gesamter Geschichte von A bis Z quasi mitmachen durfte und deswegen umso mehr mitgenommen war von all dem, was diesen Figuren innerhalb der drei Teile passiert. Und Last of Us 3 setzt dem Ganzen quasi nochmal die Krone auf als solches. Das ist, glaube ich, ein Spiel, der Begriff ist in der Spielepresse so oft auch abgeschwächt verwendet worden und durchgenudelt, aber es ist wirklich so eine Art Meilenstein von Spiel. Ich glaube, wie wir damals vielleicht schon Heavy Rain als weiteren großen Schritt in der Fortschritt des Storytellings in Videospielen genommen haben, wird auch Last of Us in diese Geschichte eingehen, weil es so subtil, wie das sonst nur Filme machen, Geschichten erzählt. Da passiert so viel über Blicke und über Körpergestik, was natürlich auch getragen wird von der tollen Technik, die wahrscheinlich auch nur möglich ist, dank First Party, AAA, Sony und ganz, ganz viel Geld, das da drin steckt und Arbeitskraft. Das ist einfach wirklich außerordentlich und auch, dass sie sich teilweise Dinge trauen und zu erzählen, die davor in anderen Spielen so nicht aufgetaucht sind. Da will ich jetzt auch storymäßig gar nicht viel spoilen, aber das ist wirklich was ganz Besonderes und es bringt diese Geschichte von Joel und Ellie auch wirklich zu einem eigentlich ja tollen Abschluss, der das Ganze so ja immer noch nicht beendet, aber der so ein weiteres Kapitel in der Last of Us Story abschließt und ich glaube, ich kann einfach ohne zu spoilen nicht weiterreden über das, was mich an dem Spiel so groß mitnimmt, aber weiß ich nicht, dann müssen wir mal einen Postmortem-Podcast machen oder sowas, wir schauen, aber auch da bei mir 1, Last of Us Part 2. Jetzt habe ich es richtig gesagt.
Zum Schluss doch noch die Kurve bekommen, sehr gut. Ja, wunderbar, dann haben wir über die Konsolen gesprochen, über die Spiele des Jahres. Ich würde sagen, zum Abschluss machen wir noch ganz kurz, weil die Zeit ja schon auch ordentlich tickt hier, auf was wir uns 2021 freuen. Und zwar auf welches Spiel wir uns am meisten freuen. Dabei bitte jeweils nur eine Nennung. Und ich beginne wieder, dann der Weihnachtsmann, dann Steffen und dann Lennart. Und bei mir ist es, Achtung, Überraschung, From Software's Elden Ring, was hoffentlich 2021 kommen wird und über das man eigentlich noch wirklich so gut wie gar nichts weiß, aber gefühlt in der From Software Community ist das schon ganz, ganz hoch im Hype-Level und wenn ich mir so anschaue, was sie die letzten Jahre gemacht haben und wie sie sich gesteigert haben von von Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro und so weiter. Ich hoffe, meine Erwartungen sind nicht zu hoch, aber das kann eigentlich nur ein absoluter Knaller werden. Und vielleicht kann ich dann auch hier die drei Kollegen überzeugen, dass sie dann doch mal einsteigen in das From Software-Universum und sich dann vielleicht dann von dort auch nach hinten durcharbeiten bis zu Demon's Souls. Schauen wir mal. Weiter zum Weihnachtsmann.
Nachdem ja George R.R. Martin irgendwie die Story von Elden Ring schreibt, glaube ich, reden wir in 5 Jahren mal drüber, ob es dann vielleicht rausgekommen ist. Vorher würde ich nicht drauf wetten, aber gut. Ich würde gerne sagen Ridge Racer 8, aber dazu müsste Bandai Namco das ja erstmal überhaupt auf die Idee kommen, diese brillante Serie endlich mal wieder fortzusetzen mit einem richtigen Ridge Racer, nicht so einem Dreck wie Unbound, das war. Das ist also hinfällig. Cyberpunk 2077 hat es ja jetzt dummerweise doch schon so halb in die Läden geschafft, deswegen kann man das jetzt auch nicht mehr nennen. Ich könnte jetzt natürlich sagen, die Next-Gen-Versionen. Aber ich glaube, bis die wirklich fertig werden, sind es jetzt erst, es wird noch ein bisschen dauern, weil sie jetzt erstmal angeblich wollen, dass das auf den alten Konsolen funktioniert. Besser. Ja, Hätten sie es mal lieber eingestampft auf den alten. Aber gut. Nein, also nehme ich einfach ein Spiel, was auch eigentlich so semi-mäßig auch nicht ganz passt, aber eigentlich doch, weil bei uns kommt es erst 2021 raus. In Japan gibt es schon seit längerem. Persona 5 Strikers, wie es jetzt dann bei uns heißen wird, was sicher, sicher. Ich hoffe mal, dass dieses Jahr auch noch andere spannende Sachen kommen, die ich jetzt noch nicht weiß oder die mir einfach nicht einfallen. Aber nachdem ich Persona 5 doch auch sehr, sehr gerne mochte, ich habe das leider in Anführungszeichen im Original durchgespielt und jetzt nicht als Royal. Das war übrigens 2017 schon und nicht 19, aber egal. Um das von vorhin nochmal kurz anzupassen. Aber jedenfalls, Strikers ist ja eine Fortsetzung und mit Action-Strategie, also genau das Gegenteil von dem, was Yakuza macht. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr darauf gespannt. Ich möchte wissen, wie die Story weitergeht. Ich freue mich da total drauf, dass es jetzt endlich Atlus endlich eingesehen hat und es auch wirklich gibt. Und deswegen kommt ja auch schon im Februar. Ich hoffe, dass die 10 Monate danach noch mehr kommt, aber immerhin weiß ich dieses eine, auf das ich mich wirklich freuen kann. Ja.
Noch ein kurzes Wort zu Cyberpunk. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme hatten wir jetzt noch nicht genug Zeit gehabt, um das wirklich ausführlich zu spielen bei uns selber. Also ich bin eigentlich angesprochen in jeder Seele, jede kleine Zelle davon und hatte leider bisher noch nicht die Zeit gehabt, weil sonst wäre es vielleicht auch auf Platz 1 oder sonst wo gelandet in meiner Liste der Top-Spiele. Worauf ich mich nächstes Jahr freue, ist ein Spiel, das eigentlich dieses Jahr hätte schon kommen sollen oder es eigentlich erhofft wurde, dass es dieses Jahr kommt. Das ist Dying Light 2 ungefähr. Ich liebe Spiele mit Parkour-Elementen und den Vorgänger habe ich geliebt. Ich hatte sehr viel Spaß damit gehabt und der zweite Teil war eigentlich sehr vielversprechend von dem, was bisher zumindest präsentiert wurde und was zumindest einem erzählt wird, was es am Ende bieten wird. Das muss man dann sehen. Aber darauf bin ich schon die ganze Zeit gespannt. Deswegen hätte ich endlich nächstes Jahr, das ist auch hoffentlich realistisch jetzt zu sagen, es kommt auch nächstes Jahr dann dieses Spiel. Und darauf freue ich mich wirklich sehr. Lennart?
Ja, also mit nur einer Nennung ist es natürlich schwierig, aber deswegen würde ich eigentlich den Titel nennen, so der vielleicht ein bisschen obskurer ist und den ich also so auf Zettel habe. Ich freue mich natürlich auf die großen Titel, die danach kommen. Ich freue mich auf ein Resident Evil Village. Ich freue mich auf ein Psychonauts 2 und das neue Ratchet & Clank, das grandios aussah und die SSD von der PS5 so schön ausnutzen soll mit all diesen Dimensionssprüngen. Aber, und ich wurde heute nochmal daran erinnert, weil ich gerade an der für die M-Games Vorschau-Ausgabe an der Vorschau zum Adventure-Genre arbeite, freue ich mich tatsächlich auf Goodbye Volcano High. Das wurde vorgestellt damals bei der Future of Gaming-Präsentation zur PlayStation 5, wo Sony zum ersten Mal die ersten Details zur PS5 verkündet hat. Und es war ein ganz kurzer Mood-Trailer und es sieht so obskur aus, dieses Spiel. Das ist ein bisschen, man muss sich vorstellen, Life is Strange trifft die Dinos, die alte Puppensitcom aus den 90ern. Es ist ein animiertes Spiel, das nur so trieft vor pubertären Ängsten und sich selbst finden und all dem guten Coming-of-Age-Kram, den auch schon Life is Strange so wunderschön gemacht hat. Diesmal halt nur in Form von anthropomorphen Dinosauriern in einer Welt, die nur bevölkert ist von anthropomorphen Tieren und Echsenwesen. Und es geht offenbar darum, dass man einen non-binären Dinosaurier spielt, der sich offenbar auch über seine Geschlechtsidentität noch klar werden muss und der hat zeitgleich eine Band, die ihm während seines letzten Jahres auf der Highschool auch überhaupt wichtig ist und die seinen Abschluss mit beeinträchtigt. Es klingt wunderbar obskur und genau wie die Sorte von besonderer Spielerzählung, die ich erfahren möchte. Und deswegen nenne ich jetzt statt Resident Evil und statt Psychonauts und statt Ratchet & Clank einfach mal Goodbye Volcano High.
Wunderbar, das sagt unser jüngstes Mitglied, der noch zu seinem Age coming muss.
Ja, wahrscheinlich.
Also während der Weihnachtsmann und ich da schon lange drüber hinaus sind. Jetzt rein vom Alter her. Das war es eigentlich von unserer Seite. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit unserem kurzen Rückblick und dem kurzen Review passieren lassen der Konsolen, unseren Top 3 Spielen des Jahres, unseren kurzen Ausblick. Und ja, ich möchte mich an dieser Stelle einfach noch bedanken für eure Treue und wir sind auch nächstes Jahr wieder für euch da. Hoffentlich dann, wenn Corona nachgelassen hat, auch wieder mit ein bisschen mehr Manpower im Büro und ein bisschen mehr Austausch. Ich hoffe nicht, dass man es in irgendeiner Form an unserem Heft merkt. Ihr könnt es mal in die Kommentare schreiben. ob ihr weiterhin zufrieden seid mit uns oder ob wir in irgendeiner Form was ändern sollen. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback und wir wünschen euch noch schöne Feiertage. Kommt gut rein ins neue Jahr und ja, wie man es dieses Jahr so schön sagt, bleibt auf jeden Fall gesund. Und wir sehen und hören uns dann hier auf jeden Fall wieder im neuen Jahr. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Ich bin der Olli und jetzt darf noch reihum, wie vorhin, sich jeder noch kurz verabschieden. Und wie gesagt, Servus und Tschüss.
Ich bin der Weihnachtsmann und sage Ho, Ho, Ho.
Ich bin der Steffen und ich freue mich einfach aufs nächste Jahr, dass alles besser wird.
Dem kann ich mich nur anschließen. Und je nachdem, wann es hier rauskommt, lasst euch reich beschenken, habt euch reich beschenken lassen und verbringt ein schönes Gaming-Weihnachten. Tschüss!